Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Ich finde auch, dass sowas dringend nötig ist, dass man Filme ein bisschen wieder aus diesem Ghetto, aus diesem ganzen Oberschulseminar-Feeling herausbringt, dahin, wo er hingehört, auf die Straße. Bisschen Skandal. Ein bisschen was los ist.
Ja, das war die Einstellung von Klaus Lemke. Nun ist der Regisseur, der immer wieder gegen die Filmförderung und staatliche Strukturen wetterte und quasi die Verweigerung zur Grundhaltung machte, nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn. Und gleich geht's nach Österreich, denn dort wird derzeit heftig über sexualisierte Gewalt und MeToo diskutiert. 5 Jahre ist es bald her, seit der Weinstein-Skandal 2017 in den USA die MeToo-Bewegung auslöste. Mit etwas Verspätung kam das Thema Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt in der Filmbranche auch in Deutschland an. Und jetzt hat die Instagram-Aktion einer Regisseurin in der österreichischen Filmszene ein Erdbeben ausgelöst. Anonym haben dort Menschen von Übergriffen und sexualisierter Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen an Filmsets berichtet. Christian Berndt über einen verspäteten Aufbruch in Österreichs Filmwelt, wobei er erstmal ins Jahr 1972 zurückgeht.
Hast du Angst?
Nein.
Nein?
Was machst du da? Nein, nein!
Es ist die wohl berüchtigste Sexszene der Filmgeschichte, die Vergewaltigung in Der letzte Tango in Paris. Damit es echt wirkt, hatten Marlon Brando und Regisseur Bernardo Bertolucci vorher vereinbart, Brandos 19-jährige Filmpartnerin Maria Schneider nicht einzuweinen, sondern sie in der Szene zu überrumpeln. Von dem Übergriff hat sich die Schauspielerin nie erholt. Es wirkt wie ein Vorfall aus dunkelster Filmvorzeit, aber wie alltäglich Übergriffe am Set bis heute sind, hat die österreichische Regisseurin Katharina Mückstein jetzt gezeigt. Sie hat über Instagram Menschen aus der Filmszene aufgefordert, anonym von Übergriffen zu berichten.
Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich bei mir viele Leute melden werden, weil ich auch keine besonders große Reichweite habe auf Instagram. Und mir haben dann in den Folgetagen wirklich hunderte Leute geschrieben.
Die Übergriffe, von denen dort berichtet wird, reichen von verbalen Erniedrigungen bis hin zu Vergewaltigungen. Aber wirklich überrascht hat Mückstein das alles nicht, angesichts dessen, was sie in ihrer eigenen Ausbildung an der Filmakademie vor 15 Jahren erlebt hat.
Ich kann jetzt nur über mich und meine Generation Filmstudierende sagen, dass zu unserer Zeit für viele, vor allem Frauen, auch der Übergriff irgendwie dazugehört hat.
Zwar, sagt Mückstein, hat sich an den Akademien inzwischen vieles geändert und es gibt ähnlich wie in Deutschland mit Themis auch in Österreich eine Anlaufstelle im Kulturbereich, an die man sich im Fall eines Übergriffs wenden kann. Aber trotzdem sind die Probleme mit sexualisierter Gewalt bis heute massiv in der Branche, sagt Daniel Sanin, Psychologe an der Beratungsstelle für österreichische Filmschaffende We Do.
Das ist absolut ein strukturelles Problem. Der Beruf selber ist sehr körperlich und es geht eben um intensive Situationen, wenn man dann auf Dreh ist und es muss total viel innerhalb von kürzester Zeit passieren. Das steht wie so eine als Überschrift Ausnahmezustand drüber. Ja. Und dann kommt noch die ganze Erzählung hinzu. Ne? So quasi, wir produzieren hier Kunst, dem wird alles untergeordnet.
Die Angst nach Beschwerden, keinen Job mehr zu bekommen, meint Sanin, ist in der Branche allzu berechtigt, trotz der Erlebnisse von Betroffenen.
Wir hören wirklich schreckliche Dinge. Ja, das geht von subtilen Lächerlichmachen zu sexistischen Bemerkungen und die anderen Männer, die dort sind, lachen dann mit, bis hin zu wirklich massivsten Gewaltvorfällen, bis hin zur Vergewaltigung alles. Ja, es gibt Vergewaltigungen vor der Kamera.
Seit 2017 gibt es im deutschsprachigen Raum nach amerikanischem Vorbild Intimitätskoordinatoren, die Sexszenen betreuen. Aber obwohl das Thema lange bekannt ist, hat Katharina Mücksteins Instagram-Aktion in Österreichs Filmwelt wie eine Bombe eingeschlagen, so die Schauspielerin und Co-Präsidentin der Akademie des österreichischen Films, Verena Altenberger.
Man hat über MeToo in den USA geredet. In Österreich oder im deutschsprachigen Raum hatte ich das Gefühl, dass noch nicht wirklich die Debatte umgelegt wurde auf unseren Berufsalltag. Man hat schon auch begonnen, Dinge zu verändern, aber immer in einem sehr analytisch unemotionalen Rahmen, was mir den Eindruck vermittelt hat, es sei nicht drängend. Und ich glaube, dass Katharina Mückstein, als sie, könnte man verkürzt sagen, MeToo nach Österreich geholt hat, die Debatte emotionalisiert hat.
Auch Verena Altenberger erzählt, dass in ihrer Schauspielausbildung dieses Thema nie vorkam.
MeToo gab es noch nicht. Ich habe 2015 abgeschlossen, aber es gab ja sexualisierten Machtmissbrauch schon. Aber das war nie ein Thema. Also man muss doch auch schon viel früher in den Ausbildungsstätten einfach die Studierenden sensibilisieren und sagen, es wird vulnerable Situationen geben und so könnt ihr damit umgehen und da schon anfangen, eine offene Gesprächskultur zu fördern.
Beratungsstellen wie WeDo, meint Altenberger, sollten an Sets Schulungen durchführen. Oft würden, meint Regisseurin Katharina Mückstein, Schauspielerinnen und Schauspielern Dinge aufgezwungen, die auf problematischen Regievorstellungen beruhen.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel zu erwarten, dass meine Schauspieler echte Lust empfinden, wenn sie zum Beispiel Lust spielen. Sehr häufig kommt das vor, dass Schauspielstudierende erzählen, dass ihnen suggeriert wird, es wäre nötig, also sozusagen eine Sexszene unter Anführungszeichen echt zu spielen.
Es ist ein Beispiel, das zeigt, wie schnell angebliche künstlerische Erfordernisse Übergriffe legitimieren können. Eigene Gefühle einzubringen ins Spiel ist zwar wichtig, meint Mückstein.
Und ich finde auch, dass das ja irgendwie das Wunder unseres Handwerks ist. Man kann das von sich geben und man kann das mit anderen teilen, wenn man den angemessenen Raum dafür bekommt.
Immerhin hat die österreichische Filmförderung jetzt als Reaktion auf Katharina Mücksteins Instagram-Aktion einen verpflichtenden Code of Ethics eingeführt. Aber die Debatte steht erst am Anfang.
Soweit Christian Berndt über die MeToo-Debatte in Österreich. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören Vollbild, das Filmmagazin. Im März 2019 bricht für Erik Bremer eine Welt zusammen. In einem gemeinsamen Autounfall stirbt seine langjährige Lebensgefährtin Angie. Er selbst überlebt, muss mehrfach operiert werden und wieder laufen lernen. Und er muss auch lernen, mit dem Verlust umzugehen. Langsam kämpft er sich ins Leben zurück. Und dabei helfen dem Filmemacher auch die Videoaufnahmen, die er in Urlauben und bei anderen Gelegenheiten von Angie gemacht hat. 2 Jahre später ist ein Film fertig, der sehr intim über die Trauer spricht und dabei sehr viel allgemeine Fragen auch zur Trauerarbeit stellt. Jetzt kommt der dokumentarische Film »Wer wir gewesen sein werden« ins Kino. Und ich habe mich vor der Sendung mit dem Regisseur Erik Bremer unterhalten.
Guten Tag. Hallo.
Der Unfall ist nun 3,5 Jahre her. Wie groß ist denn das Thema Trauer für Sie aktuell noch?
Jetzt gerade wird es natürlich aktueller durch den bevorstehenden Kinostart. Und auch weil ich mit verschiedenen Trauerstiftungen zusammenarbeite und dort mich natürlich nochmal ganz anders damit auseinandersetzen muss. Ich selbst würde mich jetzt nicht mehr als Trauernden bezeichnen. Also die Trauer, die einen so großen Teil meines Lebens ausgemacht hat in den ersten 1-2 Jahren nach dem Unfall, die hat sich inzwischen so sehr verwandelt, dass sie nicht mehr elementarer Teil von mir und von meiner Identität ist, würde ich sagen.
Als Sie nach dem Unfall begonnen haben, Material zu sichten, das Sie ja als, sagen wir mal, Amateuraufnahmen gemacht haben in dem Fall, wann entstand denn eigentlich die Idee, daraus einen Film zu machen?
Ja, also es ist nicht so gewesen, dass ich sofort nach dem Unfall dachte, okay, da mache ich jetzt einen Film draus. Sondern ich bin im Grunde nach Hause gekommen, saß in unserer Wohnung und hatte diese ganzen Aufnahmen, die ich zu Lebzeiten noch gemacht hatte und habe jedes neue Handy an ihr getestet. Genau, wir haben gemeinsam gespielt, das war Teil unserer Beziehungsdynamik und dann war das Anschauen dieser Aufnahmen eigentlich mein Weg, Angie nochmal zu sehen und zu hören und ihr nochmal nahe zu kommen und ihr nochmal begegnen zu dürfen durch diese Aufnahmen. Und ich habe dann in diesem Prozess angefangen, einzelne Sachen mal zusammenzuschneiden und dann irgendwann gemerkt, okay, diese Erfahrung der Trauer ist neu für mich. Und als Filmemacher beschäftige ich mich natürlich mit den Dingen, die mich umtreiben, durch Film. Und dann mit der Zeit wurde sozusagen aus dieser Sammlung an kleinen Sequenzen ein Film, den ich dann ersten anderen Menschen gezeigt habe und gefragt habe, was denkt ihr, ist das ein Film oder ist das einfach nur mein Home-Video? Und die waren aber sehr ergriffen und haben gesagt, ja, das ist natürlich ein Film, das hat Relevanz auch für andere Menschen, mach weiter. Und daraus ist dann im Grunde, genau, auch der Plan entstanden, daraus einen Film werden zu lassen, den ich auch anderen Menschen zeigen möchte.
Als diejenigen gesagt haben, mach weiter, wie haben Sie denn dann weitergemacht? Also wie hat sich der Film im Laufe der 2 Jahre, die Sie daran gearbeitet haben, verändert?
Ja, das waren verschiedene Etappen. Also zuerst mal musste ich überhaupt akzeptieren, das als Film zu begreifen und auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch Angie und mich dann vielleicht als Figuren zu sehen manchmal. Es gab sehr, sehr schönes Feedback, was zum Beispiel gesagt hat, manche Aufnahmen sind einfach noch privat. Alles ist persönlich natürlich in diesem Film, aber privat ist es ja dann, wenn es keine Relevanz für andere hat. Und vielleicht kannst du noch einen Kontext schaffen, in dem das, was dir diese Aufnahmen bedeuten, auch für den Zuschauer rüberkommt. Fang doch mal an, dein Material mehr zu befragen. Akzeptiere auch, dass es manche Dinge gibt, die du niemals über Angie wissen wirst oder die du auch in der Trauer niemals verstehen kannst. Aber das Stellen dieser Fragen kann auch schon helfen, dass sich andere Menschen weniger allein fühlen und dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und zusätzlich hatte ich selber nach einem Jahr sehr viel Erfahrung auch mit Trauergruppen und habe dort auch sehr viele andere Trauernde gesehen und habe gemerkt, es gibt, so individuell wie Trauer ist, durchaus Gemeinsamkeiten. Es gibt ähnliche Fragen, die man sich stellt und ähnliche Verläufe zu ähnlichen Zeitpunkten. Und dann bin ich nochmal an den Film gegangen und habe ihn auch nochmal neu strukturiert. Habe sozusagen versucht, manche Themenblöcke, die viele Trauernde beschäftigen, indirekt zu behandeln, sodass jemand, der selber in der Situation ist oder der sich die Fragen stellt, vielleicht die eine oder andere Antwort findet oder sich zumindest mit dieser Frage nicht allein fühlt.
Also Sie haben gesagt, Sie sind in Trauergruppen gegangen. Haben Sie denn auch sich in anderer Form durch Literatur oder wissenschaftliche Auseinandersetzungen damit beschäftigt?
Ja, absolut. Also ich habe alles gelesen und gesehen, was ich irgendwie finden konnte. Ich wollte das gerne verstehen. Denn ich habe auch gemerkt, wenn man jemanden verloren hat oder wie in meinem Fall zum ersten Mal und dann auch noch mit 30, wo man sich gerade ein gemeinsames Leben aufbauen wollte, wo irgendwie die ganze Zukunft vor einem lag, wo auch mit Angie ein großer Teil meiner Identität gestorben ist, da habe ich gemerkt, so omnipräsent wie das Thema zu sein scheint, so wenig wissen Menschen, wie sie auf einen zugehen sollen. Und so wenig Leitfäden oder Ähnliches gibt es. Also über die Liebe wissen wir alles, aber die Trauer wird immer noch gerne vermieden. Und deswegen habe ich alles gelesen, alle wissenschaftlichen Bücher, alle Literatur, alle Filme angeguckt, die damit zu tun haben. Ich habe bei Filmen zum Beispiel oft gemerkt, dass die fast immer aus einer großen Distanz heraus erzählt werden. Und dass Filme oftmals das Narrativ bedienen, was zum Glück nur noch manche der Fachbücher haben, dass man loslassen muss und dass man irgendwann den Verstorbenen gehen lassen muss, um dann wieder ein neues Leben anzufangen. Und ich habe mich von Anfang an geweigert, das zu akzeptieren. Ich liebe Angie noch immer, sie ist immer noch meine Freundin, wir haben uns nie getrennt. Sie ist nicht mehr da. Das heißt, ich habe diesen Film auch als Untersuchungsgegenstand genommen, um herauszufinden, welche Beziehung können wir denn jetzt noch führen? Jetzt, wo wir uns noch lieben, aber wo Angie nicht mehr da ist. Wie kann ich die Trauer nicht als Problem begreifen, sondern als bestmöglichen Lösungsversuch für ein unlösbares Problem, nämlich, dass Angie nicht mehr da ist? Und wie kann ich die Liebe, die ich zu ihr habe, neu in mein Leben integrieren? Das waren sozusagen die Fragen und dort haben mir manche Bücher geholfen, andere nicht. Und genau, ich hoffe, dass der Film auch eine kleine Farbe in diesem ganz großen Material über Trauer sein kann.
Sie haben gesagt, dass einige, die den Film gesehen hatten, in der Zwischenphase gesagt haben, manche Sachen sind aber auch noch privat. Gleichzeitig hat der Film ja auch jetzt in der finalen Fassung was sehr radikal Offenes und Persönliches, Intimes. Also wie radikal, intim, offen wollten Sie sein, um vielleicht auch zu etwas Allgemeingültigem über Trauer zu kommen?
Ja, also es war für mich klar, dass dieser Film, der kann nur extrem persönlich sein, wie auch sonst. Ich kann diese Geschichte von Angie und mir nicht erzählen ohne maximale Nähe. Was natürlich auch bedeutet, dass ein gewisser Abstand fehlt. Ich habe mich zum Beispiel recht früh entschlossen, nicht andere Familienmitglieder zu interviewen oder neues Material zu drehen, sondern ich habe versucht, ausschließlich aus dem Archivmaterial, was wir hatten, diesen Film zu bauen. Also ausschließlich die Erinnerungen sprechen zu lassen und meinen Trauerprozess und die Erinnerungen auch miteinander zu erzählen an zwei Strängen. Natürlich, wenn ich auch Bilder von Angie nehme, ich glaube, sie wäre damit einverstanden gewesen. Ich glaube, es hätte ihr gefallen, die Art, wie ich sie darstelle. Aber natürlich bedeutet das auch, dass ich ehrlich sein muss zu mir, dass ich mich selber nicht verstecken darf, sondern dass auch ich über meine größten Schwachpunkte, über Fehler, über die tiefen depressiven Stimmungen, über Drogenkonsum, der stattgefunden hat, sprechen möchte. Und durch diese Nähe sehr direkt einfach klar machen möchte, es ist alles okay in der Trauer, es gibt nichts, was man falsch machen kann. Denn tatsächlich, was mir am meisten geholfen hat, viel mehr als die Literatur und auch als die Filme, das waren die Gespräche mit anderen Menschen. Die Erfahrungsberichten von anderen, bei denen man sehen konnte, sie verstehen dich auf eine Art, wie manch anderer dich nicht verstehen kann. Und sie sind auch aus dieser tiefen Phase wieder herausgekommen.
Wie hat denn eigentlich jetzt das Reden über den Film, denn den Film gibt es ja nun auch schon seit einem Jahr, ihr eigenes Verhältnis zu Angie verändert? Und inwieweit überlagern jetzt vielleicht auch die Bilder des Filmes die eigene Erinnerung?
Ja, also klar, Erinnern ist immer wieder ein Neuschreiben. Das sage ich auch im Film. Was vermisse ich eigentlich, wenn ich an Angie denke? Vermisse ich sie oder uns oder mich, wer ich mal gewesen bin? Oder auch, ja, ich erzähle auch, dass sie langsam verblasst und mehr zu einer Idee wird und weniger konkret. Das viele Reden hat natürlich auch dazu geführt, dass man es auch einfach schon erzählt hat, dass auch manche Gefühle einfach schon gelebt wurden und dass man jetzt dadurch auch davon erzählen kann, dass es also nicht alles frisch ist, dass es nicht schmerzhaft ist. Deswegen sage ich auch, ich würde mich nicht als Trauernden bezeichnen, denn ich leide nicht mehr unter dieser Trauer. Und gleichzeitig ist es so, ich habe gestern nochmal einen Ausschnitt des Films gesehen auf großer Leinwand und war dann doch wieder sehr berührt und sehr aufgewühlt, Angie dort zu sehen. Und wurde plötzlich wieder zurückgeworfen in mein Leben mit ihr für einen ganz kurzen Moment. Und es war wunderschön und unglaublich traurig zugleich. Aber diese Ambivalenz der Dinge, die existiert auch seit dem Tod, dass es alles wunderschön und traurig ist, dass diese zwei Seiten immer gleichzeitig existieren.
Der Film Wer wir gewesen sein werden, den kann man ab nächster Woche im Kino sehen. Der Regisseur ist Erik Bremer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich danke.
Vor 2 Wochen erschien Klaus Lemke noch mit einem Schild beim Filmfest München, auf dem stand: Kunst kommt von Küssen. Ein Auftritt, wie ihn Klaus Lemke mochte. Er wollte polarisieren, provozieren und er hat 60 Jahre lang sein Ding gemacht. Filme mit wenig Geld, ohne Filmförderung, ohne professionelle Schauspieler und Schauspielerinnen. Oder wie Klaus Lemke die Zutaten für einen guten Film mal erklärte:
einen guten Busen, einen schlechten Regisseur und kein Drehbuch.
Entstanden sind auf jeden Fall Filme wie Rocker, ein Film gedreht zwischen Zuhältern und Lederjacken in Hamburg.
Wenn du guckst, willst du mich anmerken oder was? Sag das, wenn du mich anmerken willst. Mach dich gerade oder steh auf oder was? Aber spinn hier nicht rum, aus dem Fenster gucken oder läuft nicht.
Vor 2 Tagen ist der Filmemacher nun mit 81 Jahren gestorben. Einer, der ihn viele Jahre lang immer wieder erlebte, ist der künstlerische Leiter des Filmfests München, Christoph Gröner. Denn beim Filmfest hatten in den letzten Jahren alle Filme von Lemke Premiere. So auch sein Film Champagner für die Augen, Gift für den Rest, der auch jetzt in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks zu sehen ist. Und mit Christoph Gröner habe ich vor der Sendung gesprochen.
Guten Tag.
Ja, Klaus Lemke war vor 2 Wochen ja noch beim Filmfest München. Wie haben Sie ihn erlebt und wie behalten Sie ihn in Erinnerung?
Persönlich sicherlich als einer der ganz Großen, das kann ich gar nicht anders sagen, ganz Großen in dem Sinne, dass die ganze Zeit, die ich mit Film zu tun hatte und habe, ich immer mit Klaus Lemke zu tun hatte und als Praktikant des Filmfest München ihn zum ersten Mal treffen durfte, er mich dann Cowboy nannte, ich mich doppelt so groß fühlte und er mir sein erstes von vielen Manifesten in die Hand drückte und ich dachte natürlich, wie es Klaus Lemke immer gemacht hat, ich bin der Einzige, dem er so ein Manifest gibt zur Erneuerung des deutschen Films. Natürlich lernt man dann in 15 Jahren, dass er ein großer Menschenfischer war. Und das war er bis zuletzt. Und während diesem Filmfest, das vor einer Woche zu Ende ging, war das die einzige Vorstellung, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht selbst moderiert habe, wo ich dann aber zum Abschluss hingegangen bin und in einen völlig enthusiastisch aufgelösten Raum gekommen bin, wo Klaus Lemke saß, umringt von Fanboys aus der Republik, von alten Mitstreitern aus München und seinen letzten Film präsentiert hat, Champagner für die Augen, Gift für den Rest. Ein Zitat von ihm, das er auch in früheren Filmen verwendet hat und hier benutzt hat, um nochmal über seine München-Filme der 70er Jahre zu reflektieren. Also bis zum letzten Moment, denn das ist erst wenige Tage her, hat er noch die Menschen begeistert, hat sie verändert und hat wirklich das Leben eines totalen Filmemachers gelebt, der, solange er konnte, nirgendwo fehlen wollte, wenn seine Filme präsentiert wurden.
Sie haben Champagner für die Augen, Gift für den Rest gerade erwähnt, eben ein Dokumentarfilm, in dem er an die 70er Jahre erinnert, auch anhand von Filmausschnitten seiner eigenen Werke. Ich habe mal nachgeguckt, in den 70er Jahren hat er wirklich jedes Jahr einen Film gemacht, manchmal 2 Filme wie Rocker, Amore, Arabische Nächte. Was würden Sie sagen, ist das die bedeutendste Zeit nach wie vor in seiner Karriere?
Zeit seines Lebens und Zeit seines Schaffens prägte das Stichwort Verweigerung und Rock'n'Roll, sein Filmschaffen. Das hat nie aufgehört. Insofern könnte man die Frage stellen, das Prinzip dieses Filmemachens, da gibt es keinen Höhepunkt. Er hat immer weitergemacht, er hat sich immer weiter durchgesetzt, hat den nächsten Film gedreht und gesagt, die Energie reicht bis zum nächsten Film, der muss dann wieder verkauft werden und dann drehe ich den nächsten Film. Ich glaube, dass er für Berlin, für München und für Hamburg unglaublich prägende Stadtfilme gemacht hat. Und natürlich muss man dann sagen, dass ein Film wie Rocker hat eine unglaubliche Prägekraft entwickelt. Seine Faszination als Teil der Münchner Gruppe galt ja dem amerikanischen Kino, diesem unglaublich coolen Ausdruck und dem Gangsterfilm und dieser filmischen Ekstase hat sich auch immer in Kinos reingeschlichen, um dort die Filme zu sehen. In Schwabing hat nie dafür bezahlt und saß dann in der letzten Reihe. Robert Mitchum war sein Held und in Rocker hat sich das so verbunden mit dem Leben wie nirgends sonst, weil er sich eben mit echten Rockern und echten Gangstern halt einfach eingelassen hat und diesen Leuten diesen Film abtrotzte. Also das ist sicherlich ein Monument. Aber mir gefallen auch seine späten München-Filme, die wir alle gezeigt haben beim Filmfest München. Denn Amore für München ist genauso prägend, wie Rocker es für Hamburg war. Und in seiner späten Phase hat er daran angeschlossen und immer weiter Talente entdeckt, wie in seiner Frühphase Cleo Kretschmer, Iris Berben und viele mehr. Und das hat er mit Leuten wie Sarah-Lisa Volm, Henning Gronkowski und anderen, Timo Jakobs, dann in den 2000er Jahren weitergemacht.
Er war prägend für München. Mit dem Filmfest München hat er eigentlich sehr lange gehadert. Er hat es verhöhnt, beschimpft und Sie haben es geschafft, ihn zu versöhnen. 2014 gab es sogar eine Hommage für ihn. Wie haben Sie das geschafft?
Mit Klaus ging man in Schwabing in der Türkenstraße immer Kaffee trinken. Und dann hat er einem sehr wortreich erklärt, was falsch läuft im Film, was falsch läuft bei Filmfesten, was falsch läuft beim Filmfest München. Und daraus entspann sich ein Dauergespräch, das wir auch teilweise öffentlich fortgesetzt haben, zum Beispiel zu der Hommage 2014 beim Filmfest München. Der Knackpunkt war, dass wir immer versucht haben, das nicht ganz Offensichtliche zu machen, sondern vielleicht das Gegenteil. Und dann haben wir 2014 eine Hommage seiner Hamburg-Filme gemacht. Eben nicht die München-Filme zeigen, sondern die Hamburg-Filme zeigen. Das hat ihm wahnsinnig gut gefallen und danach war das Vertrauen riesengroß, sodass wir sein gesamtes Spätwerk in der Uraufführung gezeigt haben. Und interessanterweise ja jetzt vor einer Woche wirklich wieder der Zirkel vollendete sich ja dann einfach die 70er-Jahre-Filme von ihm auf der Leinwand komprimiert gesehen haben. Und was mich zutiefst berührt ist, er sagt wirklich auf der Leinwand als letzten Satz, es war ein Vergnügen, diesen Film für sie zu machen. Und es ist dieser Film noch einmal der letzte Akt der Verweigerung des Rock'n'Rollers, weil der Film wurde vom Bayerischen Rundfunk in Auftrag gegeben und es hieß, mach doch mal was über das Lebensgefühl der 70er. Und Klaus Lemke macht dann Zwischenmoderation und hat sich ansonsten jeden Kommentars verweigert. Er erzählt keine Anekdoten, er lässt die Filme für sich selber sprechen und was mal wieder an Magie passiert, wenn man sich diesen Film anschaut. Plötzlich sieht man diese unglaublichen Leute, die er entdeckt hat, aber man sieht eben auch die Zeit. Man sieht die Mode, man sieht die Menschen, man sieht, wie die Menschen dort gelebt haben. Man sieht eine Stadt, die heute so nicht mehr ist. Und ihm ist damit wirklich noch einmal tatsächlich ein Lebensgefühl, Film gelungen in der Reduktion. Also kurz, Klaus Lemke war immer cool und ja, das war nochmal wirklich ein Akt. Ich durfte im Schnittraum sein vor 6 Wochen. Und durfte auch die Diskussion erleben, wo er einfach gesagt hat, nee, er kommentiert nicht und erzählt keine Anekdoten. Seine Filme, die stehen für sich.
Der Filmemacher Klaus Lemke ist tot. Ich sprach darüber mit Christoph Gröner, dem künstlerischen Leiter des Filmfests München. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ab Montag gibt es eine neue Serie beim Streamingdienst Prime Video zu sehen. Damaged Goods heißt sie. Und im Zentrum steht die Generation der N20er. 5 Freunde, denen wir bei ihrem Alltag zusehen. Bei Datingproblemen, Freundschaftsproblemen und Lebensentscheidungen. Mit dabei Sophie Passmann. Podcasterin im realen Leben und auch in der Serie. Passmann spielt Nola, die von ihrem Podcast noch nicht wirklich leben kann, deswegen im Baumarkt jobbt und ein bisschen erfolglos eine Frau datet.
Weißt du, wenn du mich kacke findest, kannst du mir das einfach sagen. Aber dein neues, heißes Girl mit in meinen Baumarkt zu bringen, ist eine Frechheit.
Das ist meine Tochter.
Ha!
Entstanden ist Damaged Goods im Writers Room. Head-Autor ist Jonas Bock und mit ihm habe ich gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie wichtig in seinem Leben eigentlich Podcasts sind.
Also ich muss mich jetzt outen, Podcasts spielen in meinem Leben eigentlich kaum eine Rolle.
Was ich jetzt aber wirklich schade finde, weil ich das Gefühl habe, ganz Deutschland hört Podcasts. Und ich habe es mit sehr vielen Podcasts versucht und ich lasse mir auch immer gerne Empfehlungen geben, aber irgendwie schaffe ich es nie, so wirklich dran zu bleiben.
Interessant. Das heißt, wie ist dann die Idee entstanden, eine Podcasterin, gespielt von Sophie Passmann, die Serie erzählen zu lassen? Also wer war zuerst da, Sophie Passmann oder die Idee für die Figur der Podcasterin?
Also ich glaube, zunächst war die Podcasterin da. Ich glaube, es war auch eher so ein abstrakter Gedanke, dass man nach Ansprache sucht oder nach einem Raum, in dem man reflektieren kann, was vielleicht damals bei Sex and the City die Kolumne war, also wo die Hauptfigur ja auch sehr über sich selbst reflektiert hat, vielleicht auch manchmal zu viel. Und da kam dann die Idee für den Podcast, dass wir uns einfach dachten, klar möchte sie gerne broadcasten und möchte gerne Sachen erzählen, die sie für richtig hält und die sie in ihrem Feld weiß, aber es geht auch sehr viel um sie und dass sie sich quasi einen Raum zum Reflektieren schafft. Und irgendwie kam, glaube ich, unsere Casterin auf Sophie Passmann und sie war wirklich angetan von den Büchern. Sie hatte irgendwie große Lust auf die Figur und hatte dann aber auch noch Lust mitzugestalten und haben dann wirklich nochmal alle Bücher durchgesprochen und auch ihre Bedenken und ihre Wünsche.
Die Serie heißt ja Damaged Goods, also so viel wie beschädigte Waren. Der Titel könnte sich auch ironisch auf die Figuren selbst beziehen, auf die fünf Freunde, um die es geht. Welche Beschädigungen haben diese Figuren und was interessiert Sie als Drehbuchautor daran?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die größte Beschädigung in Anführungszeichen ist vielleicht zu sehr so ein Blick auf sich selbst. Also so dieses sich ständig gegenseitig abtasten, ist alles gut, habe ich irgendwie was falsch gemacht, bin ich mein authentisches Selbst. Und ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, dass es wirkliche Beschädigungen gibt, sondern es geht eher darum, dass diese Figuren auch mit ihrer Klickengeschichte in so einem Modus sind, indem sie ständig den Blick aufeinander haben und dass dieser Blick sie sehr stark in ihrem Handeln beeinflusst. Also, dass der Blick sie vielleicht auch manchmal krampfig werden lässt, manchmal ein bisschen zu genau hinschauen lässt und genau, dass dieser Blick, dass der eigentlich so die Beschädigung in Anführungszeichen ist.
Ist es eine Klickensache oder ist es auch eine Generationssache, dieser ständige Blick auf sich selbst?
Also ich kann es aus meiner Warte beantworten. Ich habe schon manchmal das Gefühl, es ist eine Generationensache. Also ich glaube, so meine Generation, die Millennials, wir hatten eine analoge Kindheit, sind dann aber so ins Digitale mit übergetreten. Und ich glaube, das war für meine Generation dann schon so ein spielerisches Tool, hat aber dann auch sehr viel so an Freiheiten genommen. Also ich glaube, wir haben dann über Social Media und was es dann noch alles gab, einfach sehr viel uns gegenseitig immer betrachtet, verglichen, ausgewertet. Und ich sehe das jetzt schon in der nächsten Generation, den Gen Z-Kids, nenne ich sie immer. Die sind sehr viel befreiter. Die sind natürlich auch viel mehr mit dem Digitalen aufgewachsen, mit Social Media. Die haben keine Angst, sich zu zeigen. Die haben keine Angst, Fehler zu machen. Also die sind weitaus cooler als wir.
Also was ja auch dazu gehört, ist, dass alle fünf eigentlich mit ihren Beziehungen kämpfen, mit ihrem Körperbild, mit ihrem Verhältnis zur Sexualität. Ist es auch das Chaos im Beziehungsleben in Zeiten von Social Media? Und wenn ja, wie sind Sie da vorgegangen beim Schreiben und Konfigurieren dieser Konflikte?
Ich glaube, es hat sehr viel mit dem Writers' Room zu tun. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das sehr authentisch gestalten, wir wollen nichts erfinden, so in dem Sinne. Der Writers' Room war sehr groß, wir waren 7 AutorInnen, jeder konnte auf den Tisch packen, worauf er Lust hatte und wir haben alles besprochen. Also es ist eine sehr, sehr, glaube ich, authentische Wiedergabe des Writers' Rooms. Ja, und ich glaube, so generell dieses Beziehungsthema, es ist immer, glaube ich, die große Frage, so was ist denn jetzt die wirklich wertvolle Beziehung. Ist es jetzt dann die romantische Partnerschaft? Ist es die Freundschaft? Ich glaube, das haben wir jetzt auch so ganz kess in den Raum geworfen, dass wir gesagt haben, so, es geht sehr viel um Freundschaft, es geht auch um Beziehungen, aber wo wir uns da verorten, das haben wir jetzt mal galant freigelassen. Aber ich glaube, so dieses ständige Beziehungen sich befassen, egal ob es jetzt freundschaftliche oder romantische Beziehungen sind, das ist einfach diese große Unsicherheit, die über diese Social-Media-Themen natürlich stattfindet.
Sie haben vorhin Sex and the City erwähnt. Welchen Einfluss hatten denn auch US-amerikanische Serien, Sitcoms, zum Beispiel auch Friends oder eben auch eine Serie wie Sex and the City?
Die hatten einen sehr großen Einfluss. Also ich glaube, es gibt also auch US-amerikanische Serien, die in Deutschland eine riesige Verbreitung hatten. Also Friends, Girls, Gilmore Girls, also alle diese Serien, die erstmal in Richtung Comedy gehen, aber auch sich an die ernsten Themen rantrauen. Also das waren schon große Vorbilder und ich glaube, dem haben wir natürlich nachgeeifert in Damaged Goods, aber natürlich immer mit der Maßgabe, dass wir das nicht einfach nur umsetzen wollten, sondern für uns neu gestalten, um zu überlegen, was ist denn jetzt die Serie für uns, wie könnte das denn hierzulande funktionieren.
Also weil eine Übertragung, also eine 1:1 Übertragung auf Deutschland so gar nicht funktionieren würde? Also wo steht Deutschland, wenn es um Sitcoms geht oder jetzt sowas wie bei Ihnen eher so eine Dramedy?
Das ist eine gute Frage und da bin ich auch oft hin und her gerissen. Ich glaube, Deutschland hat Lust auf Sitcom und hat Lust auf Comedy. Ich glaube aber, manchmal hat man so ein Problem mit dem Mittelweg. Also ich glaube, in Deutschland gibt es dann immer sehr Highbrow-Comedy oder es gibt eben so den Klamauk, aber so den Mittelweg, dass man sagt, es ist super unterhaltend. Es hat aber auch einen sehr starken Wert. Das findet nicht so oft statt in Deutschland, wie ich es gerne hätte. Also ich glaube, manchmal wird auch ein Unterschied gemacht oder so das Thema Unterhaltung und Hintersinn kommt nicht so oft zusammen.
Das sagt Jonas Bock, Heidautor der Serie Damaged Goods, die ist ab Montag bei Prime Video zu sehen. Mit Zhang Yimou kam Ende der 1980er Jahre plötzlich aufregendes chinesisches Kino auch zu uns. Sein Regiedebüt Rotes Kornfeld hat 1988 den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Plötzlich gab es ein chinesisches Kino jenseits des offiziellen Agitprop. Zhang Yimou hat danach aufwendige Martial Arts und Historiendramen gemacht, etwa Hero oder Shadow. Und nun kehrt der Regisseur mit 72 Jahren wieder zu seinen Anfängen zurück. Eine Sekunde heißt sein Film, der im ländlichen China während der Kulturrevolution spielt und 2019 eigentlich auf der Berlinale im Wettbewerb laufen sollte. Wegen angeblicher technischer Gründe wurde er kurzfristig zurückgezogen. Die chinesische Zensur hatte zugeschlagen. Nächste Woche kommt der Film nun auch in unsere Kinos und ich spreche darüber mit Anke Lewicke. Anke, bevor wir darüber spekulieren, was der chinesischen Zensurbehörde missfallen haben könnte, lass uns kurz die Geschichte zusammenfassen. Ich sagte schon, er spielt im China während der Kulturrevolution.
Ja, also es geht um die Kraft des Kinos in all seinen Facetten und um die Tradition des Wanderkinos. Also noch bis 1980 gab es ja die Filmvorführer, die durch das Land zogen, auch in abgelegenen Regionen und dort eben Filme gezeigt haben, alles sehr improvisiert. Und einer der Figuren in eine Sekunde ist so ein Filmvorführer. Und wann immer er auftaucht, ist große Freude und meistens zeigt er aber natürlich propagandistische Streifen. Und dieser Filmvorführer wird von einem Flüchtling aus einem Arbeitslager verfolgt, weil er gehört hat, dass es eine Wochenschau vorher geben soll, in dem seine Tochter zu sehen ist. Und diese Tochter möchte mit ihm eigentlich nichts mehr zu tun haben, seitdem er verhaftet wurde. Aber wenigstens auf dem Zelluloidstreifen kann er sie noch mal wiedersehen. Es handelt sich um die Rolle 22. Und diese Rolle 22 wird aber immer wieder von einem Waisenmädchen geklaut, weil sie möchte aus den Zelluloidstreifen für ihren kleinen Bruder eine Lampe bauen. Und diese Szenen zwischen dem Flüchtling und dem Mädchen, wie sie sich gegenseitig die Filmrolle abjagen, sind sehr slapstickhaft inszeniert. Und die große Frage ist eben, kann der Vater seine Tochter über Zelluloid nochmal wiedersehen? Und gleichzeitig wird eben das Kino als Gemeinschaftserlebnis gefeiert.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Zhang Yimou sich mit der Kulturrevolution in seinen Filmen auseinandersetzt. Und gleichzeitig ist es ja ein sehr heikles Thema, das die Offiziellen am liebsten verdrängen. Inwiefern bricht der Film denn mit diesem Thema Tabus?
Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen ausholen. Also Zhang Yimous Eltern waren ja Mitglieder einer antikommunistischen Partei. Und deshalb wurde er wie viele andere Regisseure seiner Generation während der Kulturrevolution auch aufs Land verschickt. Er musste in einer Textilfabrik arbeiten. Also er hat das alles mitbekommen und seine frühen Filme waren eben der Versuch, das propagandistisch verklärte Landleben wieder auf menschliches Maß zu bringen. Also er wollte den Alltag und die Überlebenskämpfe der Landbevölkerung erzählen. Und diese frühen Filme waren ja lange Zeit auch in seiner Heimat verboten. Auf Festivals wurde er gefeiert. Und tatsächlich ist diese Kulturrevolution ein vermintes Thema. Und wenn man jetzt den Vater aus seinem Film nimmt, eine Sekunde, dann kriegt man schon mit, das ist kein politisch Gefangener, kein Intellektueller, der vom Regime weggesperrt wurde, sondern er kam wegen einer Schlägerei ins Arbeitslager. Und wir sehen seine Tochter dann in der Wochenschau Mehlsäcke schleppen. Und da kriegt man so mit, dass der Vater sagt, oh, sie ist ja erst 14 Jahre alt, viel zu jung. Also da wird sozusagen diese ganze Arbeit in Frage gestellt. Und in der unzensierten Fassung war es aber so, dass die Tochter bei dieser Arbeit gestorben ist. Und diese Szene musste gemildert werden. Er hat dann auch noch mal nachgedreht. Und jetzt gibt es eben auch wohl noch ein anderes Ende. Und tatsächlich ist es so, dass der Film jetzt sehr optimistisch aufhört. Die Kulturrevolution ist zu Ende. Ja, und es gibt wieder Hoffnung in China und eine bessere Zukunft.
Insofern ist da also tatsächlich die chinesische Zensurbehörde aktiv geworden. Auch wenn Zhang Yimou in seinen Anfängen ja immer wieder Schwierigkeiten mit der Zensur hatte, muss man ja auch sagen, er hat 2008 und 2022 die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Sommer- bzw. Winterspiele in Peking inszeniert. Manche bezeichnen ihn jetzt sogar als Staatsregisseur. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich finde das immer sehr schwierig von außen zu beurteilen. Also welche Kompromisse muss man als Regisseur eingehen, wenn man unter so einem Regime arbeitet und wenn man auch immer wieder sagt, meine Geschichten kann ich auch nur in meiner Heimat finden. Und guckt man jetzt nochmal zurück, auch schon in seinen frühen Anfängen hat Zhang Yimou immer wieder betont, dass er kein politischer Filmemacher sei, dass er Abstand von der Politik wahren möchte, aber dass er eben in einer politisierten Gesellschaft leben würde. Und auch wenn man private Geschichten erzählt, ließen die sich immer politisch auch lesen, auch wenn das gar nicht sein Hauptanliegen gewesen sei. Und dann ist es auch so gewesen, dass Zhang Yimou sich lange eben auch so ein wenig auf seine Opferrolle ausgeruht hat, dass er gesagt hat, wegen seinen familiären Hintergründen, also wie gesagt, die Eltern waren Antikommunisten, dass es deshalb überhaupt schwierig für ihn gewesen sei, Filmemacher werden zu dürfen, dass er erst spät in der Filmakademie aufgenommen worden sei. Gleichzeitig muss man sich natürlich trotzdem fragen, wenn er sich von der Politik fernhalten will, warum er solche Propagandaveranstaltungen macht. Und es ist ja nicht nur die Olympiade gewesen, sondern er hat ja auch Politikmärsche und solche propagandistischen Veranstaltungen inszeniert. Also er wird dadurch auch schon ein sehr fragwürdiger Filmemacher.
Wie passt da aber jetzt wiederum eine Sekunde rein?
Vielleicht versucht er sich ja als Regisseur neu zu verorten, also weg davon, der Staatsregisseur zu sein. Und der Film ist auch unheimlich schön anzuschauen. Er hat vielleicht nicht die Wucht seiner frühen Filme. Schauplatz ist die Wüste Gobi. Das Dorf hat ein bisschen was Studiohaftes. Und die autoritären staatlichen Strukturen, die sind nur so sehr vermittelt spürbar. Aber der Film funktioniert dann sehr wunderbar als Hommage an das Kino. Es gibt ganz tolle Szenen, wenn die Zelluloidstreifen dann gereinigt werden, weil die sind durch die Verfolgungsjagden ganz dreckig geworden, wenn die Leinwand aufgebaut wird, dann gibt es vorher so Schattenspiele. Das ist nochmal eine Hommage an die Anfänge des Kinos. Und Zhang Yimou legt auch viel Wert auf die zwischenmenschlichen Töne, wenn der Vater und das Waisenmädchen da einsam über die Straße laufen. Dann denkt man auch ein bisschen an Charlie Chaplins Vagabunden, zwei Menschen, die da allein auf sich gestellt sind. Aber so eine richtige Vergegenwärtigung des Alltags während der Kulturrevolution erzählt der Film nicht. Also es ist eher so ein märchenhafter Unterton, eine Es-war-einmal-Erzählung.
Zhang Yimous Film Eine Sekunde. Er ist ab kommender Woche im Kino zu sehen und im September dann auch auf der Streaming-Plattform Mubi. Und ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. Seit Donnerstag läuft bei uns Corsage im Kino, ein Film der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer. Und sie nimmt sich in dem Film einer österreichischen Ikone an, Elisabeth, der Kaiserin von Österreich-Ungarn, bei uns vor allem bekannt als Sissi. Bei Marie Kreutzer allerdings sehen wir Elisabeth nicht als junge Frau, sondern als 40-Jährige. Und im späten 19. Jahrhundert gilt sie damit als alte Frau. Elisabeth, gespielt von Vicky Krieps, kämpft stark damit. Sie lässt sich von ihren Hofdamen die Taille messen und kann wortwörtlich kaum atmen in ihrer Corsage, ihrem Korsett. Der Film hatte in Cannes Premiere und dort habe ich Marie Kreutzer getroffen und mich mit ihr unterhalten. Mit welchem Bild von der Kaiserin sie denn in Österreich aufgewachsen ist, das wollte ich zunächst von der Regisseurin wissen.
Ich habe diese berühmten Sissi Marischka-Filme nicht gesehen als Kind. Also das war kein prägendes Bild für mich. Ich habe die wirklich erst später im Zuge der Recherche dann gesehen. Aber natürlich kennt man Sissi bei uns in Österreich als den Touristenmagnet schlechthin. Und sie ist halt das Konterfei auf so ungefähr allen Souvenirs, an denen man so vorbeikommt. Ich lebe in Wien, also da ist dieses Bild überall. Ja. Und insofern natürlich dieses Sissi-Klischee, die schöne Frau mit diesen komischen Sternen in den Haaren, mit der bin ich, wenn man so will, groß geworden.
Sie sind damit groß geworden, wir, die meisten, kennen tatsächlich Sissi aus diesen Romy Schneider-Filmen. Sie hatte ja immer so das Image einer schönen, anmutigen, jungen Frau. Ist das jetzt in Ihrem Film auch eine bewusste Abkehr vom filmischen Image dieser Sissi?
Ich habe eigentlich weder versucht, dem zu entsprechen, noch mich davon abzuwenden, sondern ich habe einfach diesen Teil der Geschichte so erzählt, wie ich ihn gelesen habe, natürlich mit ganz viel künstlerischer Freiheit. Aber das Bild, das ich von ihr gewonnen habe durch die Recherche, ist schon dem sehr nahe, was ich da zeichne. Das Bild einer sehr klugen, sehr nachdenklichen, sehr komplexen, aber auch sehr widerständigen Frau, die eben für mich ganz wenig mit diesem sonnigen, fröhlichen Bild der Romy Schneider-Sissi zu tun hat.
Ihr Film heißt ja auch Corsage. Inwieweit ist es auch der Versuch, die Kaiserin aus ihrem Korsett zu befreien, sowohl historisch als auch politisch?
Es ist auf jeden Fall der Versuch zu zeigen, dass eine schöne Kaiserin zu sein kein Ziel sein sollte. Dass wir ja immer noch kleine Mädchen Prinzessin nennen und finden, das ist was Schönes, ist eigentlich wahnsinnig absurd. Wenn wir so ein bisschen die Gala lesen und die Royals verfolgen, will das wirklich jemand sein? Ja? Also das ist jetzt nicht das Hauptziel dieses Filmes, aber es ist mir schon sehr aufgestoßen in der Recherche und dass wir eine Erwartung haben an so weibliche Royals, die kein Mensch erfüllen kann und die einen eben wahnsinnig einschränken in seinem Handeln.
Ja, das Korsett zeigen Sie auch wirklich immer bildlich, dass sie eingeschnürt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie zeigen auch im Film, wie sie einen immer gleichen Tagesablauf hat, wie sie eigentlich auch mehr mitmischen möchte, auch mitreden möchte bei der Politik, aber ihr Mann Kaiser Franz Josef sieht das gar nicht gerne und wirkt das auch immer ab. Wie sehr ist sie gefangen und wie sehr rebelliert sie aber auch gegen diesen goldenen Käfig?
Ihr Handlungsspielraum ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also das war für mich schon sehr offensichtlich, auch in der Recherche, dass sie wirklich auf die Repräsentation reduziert war. Das war ganz klar ihre Aufgabe und es war ihre einzige Aufgabe und auch, wie gesagt, der einzige Handlungsspielraum. Daher würde ich auch immer, wenn man sagt, sie war magersüchtig, sie wollte immer so schlank sein, sie wollte immer schön sein, sie wollte immer jung bleiben, in diesem Kontext sehen, das war sozusagen der einzige Wert, den sie besaß, war diese Schönheit und diese Figur. Also sie wurde darüber definiert und was mich daran interessiert hat oder was ich damit sagen will, ist, dass wir Frauen auch heute noch so sozialisiert sind, dass wir gefallen müssen, um geliebt zu werden.
Ja, aber Liebe ist für sie ja eigentlich auch nicht möglich, oder?
Also eine Liebe auf Augenhöhe, jetzt weder zu Kindern oder einem Partner oder einer Partnerin, ist für sie, zumindest so wie ich sie lese oder auch wie ich das jetzt erzähle, nicht möglich, nein.
Gleichzeitig sieht man sie viel mit anderen Frauen zusammen und es herrscht, so wirkt es, ziemlich großes Einverständnis unter den Frauen. Ist es so ein bisschen auch die Frauen als Gang von damals sozusagen, auch als Mittel so ein bisschen der Selbstermächtigung in dem Raum, den sie haben?
Ich habe sie auch immer als Gang inszeniert. Also ich freue mich sehr, wenn das ankommt. Das war auch unser sozusagen Motto für diese Gruppe. Die, ich finde, differenziertesten Beschreibungen ihrer Personen kommen von einer ihrer Hofdamen. Also die hat in den Tagebüchern viel über sie geschrieben und das sind wirklich sehr kluge Analysen. Sehr liebevoll, aber auch extrem kritisch ihr gegenüber. Und nachdem diese Frau, das fand ich auch so interessant, ja nie alleine war. Also die war ja immer von Personal umgeben. waren das fast schon zwangsweise ihre Verbündeten. Und im Laufe der Jahre hat sie dann begonnen, sich die immer mehr wirklich selbst auszusuchen. Also sie hat schon gewusst, mit wem sie sich umgeben will. Und das waren sicher ihre engsten Vertrauten.
Sie zeigen sie dann eben auch mit diesen Hofdamen, auch wie sie angekleidet wird. Sie zeigen eben das Korsett, die Kleidung, aber es ist jetzt keine Kostümfeier. Sie arbeiten auch viel mit natürlichen Lichtquellen, was den visuellen Stil angeht. Wieso war Ihnen das wichtig, das so zu inszenieren?
Also ich hatte vorher nie großes Interesse am historischen Film, weder als Zuschauerin noch als Filmemacherin. Unter anderem deswegen, weil ich so oft das Gefühl hatte, es geht nur darum, mir jetzt große Bilder zu zeigen und zu sagen, wow, wir haben so viel Kostümbudget und wir haben die tollsten Kutschen und die meisten Komparsen. Und das hat mich überhaupt nicht gereizt. Und wir haben sozusagen das, was damals in Mode war oder was man damals getragen hat bei Hof, extrem reduziert. Also es wurden immer nochmal Knöpfe, Rüschen und so weggeräumt. Also ich wollte mich wirklich sehr auf diese Silhouette dieser Frau konzentrieren, die ja auch so wichtig für sie war. Und wollte das sehr schlicht halten. Und tatsächlich ist ja das Schlichte, das perfekt geschnittene Schlichte oft wesentlich mehr Aufwand als das Pompöse, weil die Details halt wirklich sitzen müssen. Also das war eine extrem aufwendige Kostümarbeit, auch wenn es nicht wie ein pompöser Kostümfilm wirkt, was aber in dem Fall richtig ist, was das Ziel war. Also so möglichst beiläufig diese Kostüme zu zeigen und zu erzählen, das war unser Ziel.
Inwieweit würden Sie Ihr Werk positionieren in dem Kontext von Sofia Coppola, wie sie Marie Antoinette darstellt, oder Pablo Larraín, wie er Prinzessin Di darstellt in Spencer?
Also den Coppola-Film mag ich überhaupt nicht, weil ich den eben sehr plakativ finde und sehr leer. Also mich interessiert diese Frau nicht genug, weil ich das Gefühl habe, was hat die eigentlich für ein Problem? Mir ist die zu sehr eine spoiled young princess. Spencer ist natürlich jetzt rein von der Erzählung und von den Elementen näher, weil es halt auch um eine Frau geht, die in einem Käfig ist und auch nur diese Möglichkeit hat, diesem Bild zu entsprechen. Aber ich habe den Film erst jetzt vor kurzem, also ich habe den für mich gesehen, als wir unseren Film gemacht haben, deswegen gab es da jetzt keine bewusste, aber wir haben ja interessanterweise die gleiche Produktionsfirma, also es gibt irgendeine Relation gibt es. Aber das Interessante ist, das finde ich nur so nebenbei, dass Elisabeth immer zum Reiten nach England gefahren ist, was man auch im Film sieht, zur Familie Spencer, also den Vorfahren von Diana. Also da gab es eine tatsächliche Verbindung, die ich sehr schön finde.
Die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer über die Kaiserin Elisabeth. Kreutzers neuer Film Corsage läuft bei uns im Kino.
Top 5.
Die Regisseurin Marie Kreutzer entwickelt in ihrem Film Corsage also ein Bild der Kaiserin Elisabeth von Österreich, kurz Sissi, das nichts mehr zu tun hat mit dem Romy Schneider Sissi-Mief der 1950er Jahre. Sie zeigt eine Frau, die gegen das Eingesperrtsein im goldenen Käfig kämpft. Kreutzers Film steht in einer Reihe von Filmen über die Monarchin. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über den Sissi-Mythos.
Lust auf den Film?
Mit diesem zunehmenden Selbstbewusstsein hat sie aber auch darauf gedrungen, Freiheit zu haben.
Gabriele Prachel-Bichler, Historikerin.
Sie war nicht sehr sprechfreudig, was auch damit zusammenhing, dass sie sehr schlechte Zähne hatte. Und ich glaube auch, dass ihr Mann eines Tages erkannt hat, dass ihr die Verpflichtungen absolut keine Freude machen und sie sozusagen ziehen ließ, weil wirklich schlecht gelaunt war.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, die Sissi-Trilogie von Ernst Marischka, 1955 bis 1957.
Oder die Sissi.
Was damals für die Jungs Winnetou und Shatterhand waren, das war für die Mädchen die Sissi. Nur für die Mädchen.
Stell dir dieses Glück vor.
Nostalgie, Kitsch pur mit hochgesteckten Frisuren, bei denen man sich fragen musste, wie ist das auftürmbar? Eskapismus pur. Diese Entlastung von der Nazi-Vergangenheit lief eine Dekade nach 45 auf Hochtouren im Kino und später im Fernsehen in Gestalt eines vollendeten Bilder-Biedermeiers.
Wenn du einmal Kummer oder Sorgen haben solltest im Leben, dann geh wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald.
Goldener Käfig für Sissi, da am Hof. Goldener Käfig auch für Schauspielerin Romy Schneider, die für Jahre gefangen war in der Rolle der Edelkitsch-Kaiserin. Dann ging Romy Schneider, künstlerisches Anti-Sissi-Exil, nach Frankreich, spielte dort mit einer vollkommen anderen Aura. Aber, meint Renate Seidel, Biografin,
sie wurde von den französischen Regisseuren auch ganz anders behandelt. Sie war für die ein europäischer Star.
Auch für andere europäische Regisseure.
Platz 4, Ludwig II. Von Luchino Visconti, 1973.
Visconti hat bereits in Sissi eine Subtilität gesehen, die sie zu einer europäischen Schauspielerin macht.
In Ludwig II. Spielt Romy Schneider noch einmal Kaiserin Elisabeth, die Sissi. Allerdings als schöne, extrem distanzierte, vorgebliche Freundin Ludwigs, die dem in den Wahnsinn gleitenden, schwulen Märchenkönig nicht helfen kann, sondern ihn, gefangen in ihrer Kälte, beseelt von der eigenen Macht und Größe, aufgibt. Hier, bei Visconti, hat Romy die Trilogie Sissi ganz überwunden.
Verzeiht, ich muss mich verlaufen haben.
Platz 3. Sissi von Xaver Schwarzenberger, 2009.
Sissi, wie schön, dass du uns gefunden hast.
Was für ein Lauf. Die italienische Schauspielerin Christina Capotondi als Sissi? Nett. Begleiten wir von der Liebe auf den ersten Blick, den die bayerische Herzogin auf Franz Josef wirft, bis zur Krönung selbiger Dame zur Königin von Ungarn. 197 opulente Minuten, die gern zu lesen bzw. zu sehen sind, als mythischer Bilderreigen über mächtige Frauen, denen im goldenen Käfig die Luft auszugehen droht. Insofern sind natürlich die Linien von Sissi zu Lady Diana auch immer wieder gern auf Bildschirm respektive Leinwand präsentiert. Diese Linien sind nicht zufällig, sondern gewollt. Er habe den Mythos Sissi nicht zerstören wollen, so Regisseur Schwarzenberger. Und natürlich steht am Ende demzufolge die ungarische Krönung, nicht die Ermordung von Elisabeth. Erster Teil bei TV-Ausstrahlung 15,1%, zweiter Teil 12,7%. Wie gesagt, diese Sissi hatte einen Lauf.
Platz 2. Sissi, Serie von Sven Bose, 2021.
Und die Serien-Sissi wiederum darf in der ersten Szene schon mal masturbieren unter der Bettdecke. Erwischt.
Schwesterchen?
Sissi, gespielt von Dominic Davenport, hat Sex und Action. Denn Franz Josef haut am Anfang von Episode 1 sogar die Aufständischen platt, die ihm und seiner zukünftigen nach dem traditionell obligatorischen Galopp durch den Wald an die Gurgel wollen. 6x49 Minuten lang ist dieser feuchte Royalistentraum in der ersten Staffel. Nummer 2 ist in Arbeit.
Franz.
Lissi.
Franz.
Platz 1. Lissi und der wilde Kaiser von Michael Herbig, 2007.
Ob Winnetou und Old Shatterhand, die Besatzung des Raumschiffs Enterprise oder Sissi, Scusi, Lissi. Für Michael Bulli Herbig sind alle drei Film- und TV-Mythen ein wunderbares Angebot, der Welt zu entfliehen. Denn um nichts anderes als um seine Filmkindheit und Jugend und die Erinnerung daran geht es ja in diesem quasi Meta-Animationsfilm.
Ach Lissi, wenn ich doch auch solche Haare haben könnte wie du.
Lissi und der wilde Kaiser ist eine saukomische, durchgeknallte Hommage an die Romy Schneider-Filme der 1950er. Und solcher Modus von liebevoller Respektlosigkeit ist die einzig akzeptable Haltung, die es zu Sissi, dem in Kitsch getränkten Mythos, einzunehmen gilt.